Państwu. Bardzo miło mi tutaj być obecną.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, an dem Symposium teilzunehmen, auch wenn es nur online ist. Ich freue mich sehr, dieses Podium zur Sprache des Rechts zu führen, mit Gästen, besonderen, außerordentlichen Gästen, die intensiv an der Grenze der beiden Rechtssysteme tätig waren. Wir möchten Ihnen gemeinsam die Problematik der Sprache des Rechts in unterschiedlichen Kontexten näher bringen. Zuerst würde ich gerne Ihnen die theoretische Perspektive des Verstehens der juristischen Sprache im linguistischen Kontext darstellen als System von Zeichen. Dann hören wir Herrn Professor Andrzej Wrubel. Er spricht über die Migration der Verfassungsideen und über die Transplantation von bestimmten Begriffen in der juristischen Sprache. Anschließend hören wir Frau Professorin Paulina Starski. Sie spricht über die Rolle der Sprache im internationalen öffentlichen Recht, auch bei der Entwicklung von unterschiedlichen philosophischen Strömungen, auch der linguistischen Wende. Sie wird auch über den Vergleich zur Sprache in diesen Systemen sprechen. Ich lade Sie zu dieser Reise ein, in dieses schwierige, frühe Landschaft der juristischen Sprache, die aber doch nicht so hermetisch und verschlossen ist.
Die Sprache, das ist ein System von Zeichen, die weiteren Generationen weitergegeben werden. In diesem System wird eigentlich sowohl das Individuum, aber auch die Gemeinschaft mit berücksichtigt. Da gibt es verschiedene Wechselbeziehungen. Das ist eine Koordination und mit der Sprache übt man Einfluss auf verschiedene soziale Gruppen. Wir haben also eine Dichotomie, das ist im 20. Jahrhundert zum Thema die Rolle der Sprache oft erforscht worden, also welche Rolle die Sprache in den Verhaltensnormen spielt oder wie die Sprache auch Einfluss ausübt auf die Gestaltung der sozialen Beziehungen. Das heißt, wie Professor Lipovic sagte, die Sprache dient dem Dialog, der Kommunikation, der Informationsvermittlung, der Mitarbeit aller interessierten Parteien. Jürgen Habermas hat das immer wieder betont, indem er sagte, die Sprache sei ein notwendiges Element, um einen demokratischen Staat zu legitimieren. Das heißt, die Deliberation, das ist die Grundlage eines Staates, die gemeinsame Verständigung ist notwendig, um die Parteien zu einem Einverständnis, zu einer Konsensbildung zu bringen. Der Staat, der als eine deliberative, liberale Demokratie verstanden wird, wirkt über die nichtherrschaftlichen Instrumente. Also man sucht nach einem Konsens, man sucht unter den Diskutanten nach einer gemeinsamen Lösung. Das heißt, dass staatliche System muss auch geöffnet sein. Man kommuniziert über die Sprache, unter anderem über die Sprache des Rechts, führt dazu, dass wir zum Beispiel Begriffe wie öffentliches Interesse oder allgemeines Wohlwollen definieren. Das sind Generalklauseln, die Juristen beschreiben sie dann in ihren Details. In einem demokratischen Staat wird das Recht gesetzt und da darf man nicht egoistischen Beweggründe von kleinen Gruppen zu einem allgemeinen Recht erheben. Und mit der Kommunikation und durch die Kommunikation werden diese Bedarfe, die Bedürfnisse erst erforscht. Und Habermas wird immer wieder zitiert. Denn Habermas macht daraus eine gewisse Schule. Er spricht von einer deliberativen Wende. Also im Dialog, im Diskurs wird man zu einem Konsens kommen. Also auf der anderen Seite haben wir die Herrschaft des Staates, der Staat und seine Herrschaft. Nach der Theorie der Subordination werden im Staat die Beziehungen über die Herrschaft festgelegt. Unterordnung und Überordnung. Der Staat ist Träger der Herrschaft. Die öffentlichen Ziele müssen innerhalb des Rechts abgesteckt sein. In Frankreich sagt man Service Public, man spricht von Utilité Public, aber nach dem Verwaltungsrecht in der deutschen Fassung spricht man davon, dass die öffentlichen Organe ihre Aufgaben streng in den Grenzen des Rechts abgesteckt haben müssen. Nach Immanuel Kant sagt man, der Besitz der Gewalt und das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt. Das ist ein Zitat von Kant. Also Philosophen, Theoretiker, Rechtsexperten beschäftigen sich damit, diese Wechselbeziehung zwischen Herrschaft und der Sprache zu erkunden. Im 20. Jahrhundert, seit den 70er Jahren, spricht man von der Sprache als einem normativen Problem, wie auch einem politischen Problem. Foucault meinte, die Herrschaft hängt mit der Sprache sehr eng zusammen, denn die Sprache gestaltet eine gesellschaftliche Wirklichkeit, in der wir leben. Aber auch Institutionen und die Normen dieser Institutionen werden durch die Sprache gestaltet. Wir haben zum Beispiel Völkerrecht in vielen Bereichen und deshalb soll nach dieser Interpretation die Sprache gehalten werden für etwas, was ständig weiterentwickelt werden muss. Das heißt, die Begrifflichkeit ist sehr wichtig, weil die Begriffe sich mit der Zeit verändern und angepasst werden müssen. Wir haben einen anderen postmodernen Forscher, Richard Ashley. Er konzentrierte sich auf die Bedeutung der Sprache in einer anarchischen internationalen Ordnung. Er postulierte, dass man einen Staat dadurch verwaltet, dass man die einzelnen Menschen verwaltet. Ja, das haben wir im Verwaltungsrecht oft als einen Gedanken. Und deutsche Theoretiker spielen dabei eine große Rolle. Vielleicht kennen Sie Eberhard Schmidt-Assmann, der meint, das Verwaltungsrecht soll die Idee der Ordnung verkörpern und umsetzen. Also das Recht hat so eine Steuerungsfunktion. Das Recht soll die Bürger so führen, dass sie diese Verhaltensmuster anstreben, die vom Staat gewünscht sind. Für den Aufbau von Begriffen muss eine sogenannte Genealogie wiederhergestellt werden. Da haben wir die Herrschaft auf der einen Seite und das Wissen auf der anderen Seite. Die Interpretation der Vergangenheit bezieht sich direkt auf die Sprache und auf die Sprache des Rechts, auf die Sprache der Juristen zum Beispiel, das, was wir in der Doktrin vorfinden und das, was wir später in der Rechtsprechung vorfinden. Die Geschichte und eine historische Erfahrung der einzelnen Nationen bilden eine Perspektive der Dominanz. Das heißt, es gibt immer wieder diese Kluft und diese Polarisierung zwischen Herrschaft und Wissen. Dieselben geschichtlichen Ereignisse werden mit der Sprache auf verschiedene Art und Weise interpretiert. Und das führt natürlich dazu, dass die Identitäten in den einzelnen Nationen anders ausformuliert werden. Das ist eine Perspektive, die innerhalb einer Nation auch vorzufinden ist. Zum Beispiel, es gibt keine einzelne, also keine ausschließliche Perspektive. Es ist eine Vielfalt von Perspektiven. Also die Doktrin, die Sprache des Rechts, die Sprache über das Recht muss mit diesen kulturellen Kontexten auch leben. Im polnischen und deutschen Rechtssystem, wir sind uns zivilisatorisch, kulturell und geografisch nahe. Da sind diese Distanzen eigentlich nicht groß. Diese Entfernungen sind nicht weit voneinander entfernt. Wir sind in einem vergleichbaren kulturellen Kontext. Jacques Derrida meinte, wir hätten eine Situation, dass wir in einer Welt leben, wo wir sehr viele Informationen auf einmal bekommen und wir müssen diese Situationen interpretieren. Das heißt, wir müssen diesen Situationen eine gewisse Bedeutung zuschreiben. Die heutige Wirklichkeit hat einen narrativen Charakter. Ein Narrativ ersetzt ein anderes Narrativ. Es gibt kein Metanarrativ. Diese Narration, die Erzählweise, ist also ein Mittel, mit dem die Realität einen Status verliehen bekommt. Diese Narrative bilden auch eine bestimmte Metaphorik. Und eine Metaphorik ist wieder ein Bestandteil der kollektiven Identität. Jede Gemeinschaft, auch eine nationale Gemeinschaft, ist ein Bindeglied, in dem die Sprache eine wichtige Rolle spielt. Aber wie entsteht so eine Gemeinschaft? Wie werden die Normen in dieser Gemeinschaft definiert? Wie gestalten sich die Wechselbeziehungen zwischen Herrschaft, also Überordnung und Unterordnung oder sogar Zwang? Jetzt bezogen auf Derrida sagt man, die Welt sei textuell. Das heißt, man muss einen Text interpretieren. Diese Textualität der Welt führt dazu, dass wir eine zweiseitige Lektüre lesen müssen. Um die Gesellschaft zu verstehen, müssen wir eine erste Lektüre erstmal lesen und dann müssen wir diese Interpretationen nochmal dazu lesen und in der zweiten Lektüre machen wir eine Dekonstruktion der Welt, indem wir viele Spannungen und Widersprüchlichkeiten mit berücksichtigen müssen. Und das bedeutet, jede Gemeinschaft, eine religiöse, eine nationale, hat das. Also diese doppelte Lektüre mit der anschließenden Dekonstruktion bedeutet aber nicht eine Kritik um der Kritik willen, sondern es geht darum, eine Welt zu schaffen, wo man einen besseren Dialog führt und wo man die komplizierte gesellschaftliche Wirklichkeit auch besser nachvollziehen kann. Wir haben hier immer die Notwendigkeit, Texte und Begriffe neu zu definieren, zu redefinieren. Da haben wir auch abstrakte Begriffe. Für die Übersetzer von Fachtexten und von normativen Akten sind sie die höchste Herausforderung. Die Sprache als Sprache des Rechts ist ein Instrument, welches für bestimmte Zielsetzungen geschaffen worden ist. Also der Gesetzgeber möchte, dass diese Sprache und dass diese Normen in der Gesellschaft aufgenommen werden. Affordanz, man spricht von einer Affordanz nach Gibson. In dem Konzept, also Affordanz heißt auch Anbietung. James Gibson meinte, Wir können viele Varianten in der Umgebung, die kann man zählen, die kann man messen. Aber jetzt bezogen auf die Sprache des Rechts bedeutet das, diese Sprache, wird so gut verstanden und benutzt, wie man ihre Bedürfnisse erkennt. Die Psychologen bestätigen, dass die abstrakten Begriffe positive Konnotationen hervorrufen, weil sie nicht an bestimmte Ereignisse zurückzuführen sind. Abstrakte Begriffe sind also weniger emotional und von daher werden Emotionen individualistischen Kulturen anders ausgedrückt als in kollektiven Kulturen. Diese abstrakten Begriffe haben einen festen Charakter. Sie scheinen unveränderlich zu sein. Die Konkretisierung mit Verben verleiht einen dynamischen, einen veränderlichen Charakter. Die Verben des Zustands rufen gewisse kontextuelle Reaktionen hervor, indem einfach weniger an Erinnerungen und Erfahrungen gedacht wird. Die Sprache bewirkt auch soziale Reaktionen und psychologische Prozesse. Die Psychologen überlegen jetzt, was heute die linguistische Gestaltung der Message mitprägen. Das heißt, Entschuldigung, aber ich habe. Hören Sie mich? Ich höre jetzt eine Stimme im Hintergrund.
Sformułowany w taki, a nie inny sposób, jakie cele przyświecały ustawodawcy. Należy pamiętać, że przekaz
jest. Man muss jetzt auch daran denken, dass diese sprachliche Botschaft drei Adressaten immer hat. Und nein, sie hat Adressaten, aber sie wirkt in drei verschiedenen Ebenen als Erkenntnis, als Motivation und auch behavioral. Die Sprache braucht die Kontexte, in den Kontexten, zum Beispiel in der Verwaltung, im Gericht haben wir andere Kontexte und in anderen Bereichen haben wir auch andere Kontexte. Jetzt möchte ich weiterleiten an Herrn Professor Andrzej Wróbel. Er spricht dann über die konkreten Beispiele, wie die Verfassungsideen wandern.